Meine Predigt heute Morgen heißt unbedeutend oder wertvoll. Und bevor ich loslege, mir kam so in den Sinn heute Morgen, auch in Bezug auf dieses Thema, wenn du dich selber für unbedeutend hältst, das kommt ja manchmal vor, ne? So, mir geht es jedenfalls manchmal so. Möchte ich dich bitten, einfach mal daran zu denken, für Jesus bist du total wertvoll. Für Jesus bist du total wertvoll. Du bist für ihn wie ein Rohdiamant. Habt ihr schon mal einen Rohdiamant gesehen? Der sieht ziemlich unscheinbar aus. Wie so ein Kiesel, den man so im zumindest wir haben ja früher in der Nähe von der Weser gewohnt, da findet man manchmal so ein bisschen auch tatsächlich durchsichtige Kieselsteine. So sieht ein Rohdiamant aus. Aber ein guter Diamantschleifer, wenn der so einen Rohdiamant in der Hand hat, der für die meisten wertlos ist, der sieht schon, wie wertvoll und wie schön der sein wird, wenn er ihn in der Hand gehabt hat und geschliffen hat. Und so sieht Jesus dich. So hat er dich in der Hand und er sieht schon, was du bist. Wie du leuchten wirst, wenn er dich geschliffen hat, in der richtigen Art und Weise. Du bist wertvoll. So, jetzt eine Geschichte zu Anfang. Ein anderer Gottesdienst woanders. Während des Lobpreises kommt jemand aus der Gemeinde zum Pastor und teilt ihm mit, dass er eine Botschaft vom Heiligen Geist empfangen hat. So wie das heute Morgen auch gewesen ist. Genau. Der Pastor bittet ihn, ihm den Inhalt mitzuteilen, damit er beurteilen kann, ob das an die Gemeinde weitergegeben werden sollte. Und derjenige sagt dann, ich habe vom Herrn empfangen, Jesus liebt dich. Der Pastor stutzt und innerlich geht so ein Kampf in ihm los. Ja, diese Aussage ist biblisch, gar keine Frage. Also er redet nicht mit demjenigen, sondern der durch sich widersetzen. Aber innerlich so, ja, diese Aussage ist auf jeden Fall richtig, keine Frage. Biblisch, alles korrekt, gibt es überhaupt keinen Zweifel. Aber er hat Zweifel, ob er diese Botschaft, so simpel wie sie ist und jeder sie kennt, wirklich weitergeben soll. Er hat so die Bedenken, wenn er das weitergibt, dass die Geistesgaben, die Weissagung nicht mehr als Geistesgaben, als von Gott gegeben, geachtet werden, weil es auch jeder hätte so sagen können, weil es fast jeder so weiß. So. Und er ringt mit sich hin und her. Aber irgendwie lässt ihn das nicht los und er lässt diese Botschaft zu. Also er holt denjenigen nach dem Lobpreis nach vorne. Und dann stellt er sich hin und sagt laut und deutlich, Jesus liebt dich. Und die ganze Gemeinde, viele verwunderte Blicke zum Pastor hin. Die Ältesten schütteln nur den Kopf und er fühlt sich total unwohl. Aber er sagt, jetzt ist es passiert, jetzt kann ich sowieso nichts mehr ändern. So, der Gottesdienst geht weiter. Nach dem Gottesdienst kommt ein junger Mann auf ihn zu. Und erzählt ihm, dass er das erste Mal in diesem Gottesdienst ist. Und er sich an diesem Tag vorgenommen hatte, sich umzubringen. Und auf dem Weg dahin, wo er hingehen wollte, kam er an der Kirche vorbei und irgendetwas zog ihn in diese Kirche. Und dann hat er gesagt, naja gut, ich kann ja auch vorher nochmal zum Gottesdienst gehen. Und kommt in diesen Gottesdienst hinein und sitzt da. Und er sagte, als dieser Mann nach vorne kam und dann gesagt hat, Jesus liebt dich, da hat mich das so sehr getroffen. Und ich wusste in dem Moment, Jesus meint mich. Und dann hat er darum gebeten, dass er sein Leben Jesus geben durfte. Das, was wir manchmal für unbedeutend halten, für unwichtig, was wäre passiert, wenn der Pastor das verworfen hätte, hätte keine Frucht entstehen können. Unbedeutend. Im 1. Korinther 1, Vers 18 steht, die Botschaft vom Kreuz ist nämlich für die, die ins Verderben gehen, eine Dummheit. Aber für uns, die wir gerettet werden, ist sie Gottes Kraft. Denn Gott hat gesagt, Ich werde die Weisheit der Weisen zunichte machen und die Klugheit der Klugen verwerfen. Das Wort vom Kreuz kommt in unseren Nachrichten nicht vor. Habt ihr das schon mal gehört? Das Wort vom Kreuz, es sei denn, ihr guckt Bibel-TV, das ist keine Frage, da kommt es auch vor. Aber in den normalen Nachrichten, das, was die meisten Leute hören, da kommt es nicht vor. Es ist so unbedeutend. Nicht wichtig genug. Es bleibt den Kirchen vorbehalten. In den Kirchen darf man darüber predigen, aber sonst nichts wert. Wir müssen uns mit dem Klima und der Weltwirtschaft und damit, wer CDU-Vorsitzender wird, damit müssen wir uns beschäftigen. Es war doch nur ein kleines Baby, was vor 2000 Jahren geboren worden ist. Und was mit 33 Jahren ans Kreuz genagelt worden ist. Was ist das schon? Wen interessiert das? Vor 2000 Jahren, schon lange her. Es gibt Wichtigeres. Aber Gott bietet uns nicht das an, was unseren Verstand befriedigt, was wir gerne, was uns anregt, was wir, wonach wir, sag ich mal, Hunger haben, bietet uns etwas Unbedeutendes an. Und hofft darauf, dass wir Ja sagen. Hofft darauf, dass wir die Botschaft annehmen und dass wir entdecken, wie wertvoll das ist, was er uns anbietet. Nur wer Gott ernst nimmt, wird den Schatz entdecken, den er uns bereitet hat. Das Baby war sein eigener Sohn. Wem sage ich das? Die meisten von uns wissen das. Das Baby war sein eigener Sohn. Ich habe vorhin noch so gedacht, es reicht doch, dass wir wissen, es ist Gottes Sohn. Warum müssen wir da noch so einen Heiligenschein drüber malen und das Ganze schmücken und dann noch eine Kerze oder einen Stern darüber setzen und das Ganze noch irgendwie aufpushen, damit wir es auch erkennen? Es war ein Viehstall und es lag ein Baby drin, was ziemlich wahrscheinlich genauso geschrien hat wie jedes andere Baby kurz nach der Geburt. Es war nichts Besonderes. Es hat gestunken da. Es war kein besonderes Licht da. Es war ein ganz normales Baby. Und trotzdem so wertvoll. Unbedeutend in unseren Augen, aber so wertvoll. Ja, und er ist am Kreuz gestorben. Und Kreuz ist auch nicht gerade das, was wir gerne haben, was anziehend ist. Das sieht nicht irgendwie toll aus. Nur wenn man die Bedeutung dessen kennt, dann wissen wir um den Wert. Ich weiß noch, wenn wir mit dem Kreuz in die Stadt gegangen sind zu Karfreitag, wie viel ab und zu mal kamen Leute vorbei und haben abfällige Bemerkungen gemacht, was die da machen. Und immer dieses Kreuz. Ja. Kreuz gehört auf den Friedhof, aber nicht mitten in die Stadt. Vielleicht noch in der Kirche. Ja. Aber das Kreuz, wenn wir das nicht hätten, wir wären unsere Sünden nicht losgeworden. Wir hätten Gott niemals kennenlernen können. Das Kreuz ist das, was uns Leben gegeben hat. Und wenn wir das erkennen und annehmen, dann wird es Leben bringen. Dann wird es uns Leben bringen. Ewiges Leben an so einem unbedeutenden Kreuz, weil Jesus daran gestorben ist. Und viele, die das als unbedeutend einschätzen, viele, die sich selber als unbedeutend einschätzen, die sich selber nicht wert achten, die denken so, was bin ich schon? Als die vom Kreuz gehört haben, diese Botschaft vom Kreuz gehört haben und sie angenommen haben, die sind wertvoll geworden. Und Gott hat ihnen gesagt, wie wertvoll sie sind. Und sie wussten sich auf einmal geliebt und haben ihren Platz in dem Leben gefunden. Aber viele, die sich selber als wertvoll achten und die sich hinstellen und berühmt sein wollen, und vielleicht sogar berühmt sind und Ehre erlangen, die weise sind, die haben das Kreuz verachtet. Das war unbedeutend, das haben sie verworfen. Und sie sind arm geblieben. Sie sind arm geblieben, selbst wenn sie noch so reich sind. Die reichsten Leute auf dieser Erde, wenn sie Jesus nicht haben, sind sie so arm, weil nichts von diesem Reichtum können sie mitnehmen. Wir bleiben arm, wenn wir nicht auf Gott hören. Ist uns das bewusst? Wir bleiben arm, wenn wir nicht auf ihn hören. Und es reicht nicht nur einmal vom Kreuz zu hören, wir sollen immer wieder hören. Und wir haben heute Morgen gehört, oder? Der Herr hat geredet. Wie achten wir das? Wie gehen wir damit um? Wir haben uns seit einiger Zeit in unserer Gebetszeit, wo wir auch für die Gemeinde beten, haben wir uns gefragt, was hindert das Wachstum? Wo ist die Frucht, die der Herr verheißen hat? Der hat schon ganz lange gesagt, so, unsere Gemeinde soll wachsen, sollen Leute dazukommen. Und ab und zu kommen Leute dazu und wir freuen uns darüber. Aber es ist nicht das Wachstum, was der Herr versprochen hat. So, wir haben uns gefragt, gibt es da irgendwas, was hindert? Wir haben gefragt, so, zeig uns das, damit wir dafür beten können, beziehungsweise auch Buße tun können, wenn es an uns liegt. Und er hat einiges gezeigt. Und eins der Dinge, die er gezeigt hat, war, dass wir dem Heiligen Geist nicht den Raum gelassen hat, den er haben möchte. Wir haben ihm zu wenig Raum gelassen. Wir haben zu viel selbst bestimmt und selbst beigetragen. Wir haben prophetische Rede nicht immer gewürdigt und auch nicht immer zugelassen. Wir haben sie oft genug nicht ernst genommen. Ist ja schön, dass Gott redet. Und dann haben wir sie an die Seite gepackt. Wir haben sie nicht mal aufgeschrieben, um uns daran zu erinnern, um darüber nachzudenken. Wir haben sie als unbedeutend zur Seite gelegt. Letzten Sonntag hat uns der Heilige Geist gezeigt, wie Jesus hier vorne stand. Könnt ihr euch daran erinnern? Und die Arme ausgestreckt hat. Er hat heute Morgen was ganz Ähnliches gesagt. Er hat die Arme ausgestreckt und seine Liebe deutlich gemacht. Wie sehr er Sehnsucht hat, dir zu begegnen. Und heute Morgen, ja, das war ermahnt. Gott ist traurig. Gott ist traurig darüber, dass wir mit halbem Herzen anbeten. Dass wir die Lieder so runtersingen, weil wir sie erkennen. Aber nicht voller Inbrust. Nicht wirklich uns bewusst sein, zu wem wir das singen und warum wir das eigentlich singen. Wir singen das immer wieder. So hin. Das gehört ja dazu. Überleg dir mal, Gott sitzt hier und du singst zu ihm. Und das ist ja das, was wir im Lobpreis machen. Wir singen ja nicht für die Lobpreisgruppe, wir singen auch nicht für wen singen wir denn? So, wenn wir uns vorstellen, Gott sitzt hier und wir singen, du großer Gott, wir loben dich. Wir sind ja so glücklich, dass es dich gibt. Wie muss er sich vorkommen? Wie muss er sich vorkommen? Da muss er sich doch fragen, meinst du das wirklich ernst, was du da singst? Weißt du eigentlich, was du da singst und zu wem du das singst? Und er macht uns keine Vorwürfe, sondern er ist traurig. Er ist traurig darüber. Ich bin euer Schöpfer. Ich bin euer Vater. Ich liebe euch. Ich habe meinen Sohn gesandt, damit ich euch retten kann und ihr seid erlöst. Und ihr sitzt da. Versteht ihr, wie traurig Gott ist darüber? Wie reagieren wir darauf, wenn Gott sowas sagt, wenn er sowas zeigt? Wie hast du darauf reagiert, als Jesus letzten Sonntag da schon die Hände ausgestreckt hat? Hast du es überhaupt zur Kenntnis genommen? Oder war es so unbedeutend? Habe ich schon 1000 Mal gehört. Kann ich an die Seite tun, weiß ich doch alles. Brauche ich doch nicht nochmal zu hören. Könnte ich zu meiner Frau auch sagen, ich habe dir doch einmal bei der Hochzeit gesagt, dass ich dich liebe. Das muss doch reichen. Ja, ist das was anderes? Aber soll meine Frau mir die ganze Zeit in den Ohren liegen und sagen, du sag mir doch mal endlich, dass du mich liebst. Wenn das nicht von mir auskommt, wenn das nicht freiwillig ist und wenn ich das nicht ehrlich meine, wenn ich das mir so zum... Wie soll ich das sagen? So jeden Morgen steht auf meinem To-Do-Liste, Ingrid sagen, dass ich sie liebe. Und wenn ich sie dann sehe, Ingrid, ich liebe dich. Und das war's dann. Reicht für den Tag. Wenn ich das noch so sage, wie ich das gerade gesagt habe, geht das ja noch. Aber irgendwann wird das, Ingrid, ich liebe dich. Abgehakt. Ein Punkt weniger. Machen wir das im Gottesdienst bei Lobpreis auch so? Abgehakt. Jetzt ist Lobpreis vorbei. Wir haben unsere Pflicht getan. Jesus oder auch der Vater, die müssen sich doch missachtet fühlen, wenn wir so mit ihnen umgehen. Wir glauben noch nicht an einen Gott, den es nicht gibt. Wir glauben an einen lebendigen Gott, der hier ist, der da ist, der auf uns wartet, der uns berühren will, der uns Gutes tun will, der seine Herrlichkeit ausbreiten will. Er redet doch auch mit uns. Und wie oft haben wir das missachtet? Wie oft haben wir das einfach so hingenommen und an die Seite gelegt, unbedeutend. Es gibt noch einen weiteren Punkt, den der Herr uns gezeigt hat, den will ich auch nicht außen vor lassen. Er hat gesagt, dass wir Leitung oft genug nicht wertgeschätzt haben. Das betrifft ja auch unter anderem mich. Ich sage ganz bewusst unter anderem, es gibt eine Menge Leiter bei uns. Und es ist immer schlecht, wenn ein Leiter etwas seinen Schäfchen darüber sagen soll, wie sie mit Leitung umgehen sollen. Das ist irgendwie so ein, der spricht ja nur für sich selber. Also lasse ich lieber Paulus darüber reden und ziehe mich zurück und lese etwas, was Paulus gesagt hat, und zwar den Thessalonichern. Die Gemeinde in Thessaloniki, oh Backe, was für eine, gut, dass wir in Wolfsburg wohnen. Die Gemeinde, deren hat er einen Brief geschrieben und ganz häufig Paulus zum Schluss der Briefe, die er geschrieben hat, dann sammelt er so alle Bitten und Ermahnungen und Segenswünsche und Wünsche an denjenigen, das packt er dann alles an den Schluss und da kommt so eine Sammlung zustande und aus dieser Sammlung, da habe ich jetzt ein paar Sachen rausgegriffen. 1. Thessalonicher 5, 12 bis 14. Wir bitten euch aber, liebe Geschwister, erkennt die an, die sich besonders für euch einsetzen und sich im Auftrag des Herrn um euch kümmern und euch den rechten Weg zeigen. Wegen ihrer Mühe sollt ihr ihnen besondere Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet Frieden untereinander. Außerdem bitten wir euch, liebe Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen, helft den Schwachen und habt Geduld mit allen. Leitung ist von Jesus eingesetzt. Wisst ihr das? Leitung ist von Jesus eingesetzt. Jesus wollte, dass geleitet wird. Könnt ihr in der Bibel nachlesen. Es gibt, das ist ein biblisches Prinzip, dass es Leitung gibt. So, und man kann immer herrlich, wenn jemand vorne steht und etwas sagt oder irgendwo hinweist, dann kann man immer herrlich drin kritisieren. Aus der Deckung heraus. Man braucht das ja nicht öffentlich sagen, aber man kann ja nachher darüber tuscheln, was der sich wieder ausgedacht hat oder was die sich wieder ausgedacht haben. Ne? Die da oben, die Leitung muss, und wie oft habe ich das gehört? Und jedes Mal hat mich das geärgert. Weißt du, dass die Leitung ein Teil der Gemeinde ist? Das sind nicht die da oben, die irgendwo da schweben, die sind ein Teil dafür eingesetzt, dass die ganze Gemeinde gut läuft und dass die ganze Gemeinde den Weg geht, den Jesus vorgezeigt hat. Dass sie ermahnt, dass sie zurechtbringt, dass sie ermutigt, dass sie wieder aufbaut. Dass wir den rechten Weg gehen. Dass wir darauf hören, was Gott will. Und dass wir auch Dinge anschieben, die wir tun sollen, den Auftrag der Gemeinde zu erfüllen. Das ist Aufgabe der Leitung. Und wenn die Leitung nicht sagt, wo es lang geht, was macht die Herde, wenn sie keinen Hirten hat? Dann läuft sie auseinander, dann macht jeder, was er will. So, deswegen hat Gott Leitung eingesetzt. Und ich bin überzeugt, Leitung macht auch Fehler. Wir sind nicht die die Fehlerlosen. Wir sind Menschen, wie du auch, ganz normal. Ja, Gott gibt uns Autorität, keine Frage. Und er gibt uns auch die Ausrüstung. Trotzdem machen wir auch Fehler und machen auch falsche Entscheidungen. Und wir sind dankbar dafür, wenn man das auch sagt, aber offen und ehrlich und nicht hintenrum und nicht kritisieren und schlecht reden oder sonst irgendwas. Das hilft uns nicht weiter. Das zerstört die Einheit. Und das zerstört, dass Gott wirken kann. Weil Gott wirkt durch jeden Einzelnen, auch durch die Leitung. Das ist ein Teil vom Ganzen. So, und das Gleiche, genauso wie der Herr durch Leitung wirkt, wirkt er auch durch die Gaben des Geistes. Und gerade bei den Gaben des Geistes, da können wir uns doch vorstellen, ich meine, dass ihr in mir nicht Jesus sehen sollt, das finde ich gut, das bin ich nicht, ja? Auch wenn ich im Auftrag Jesu hier stehe, aber wenn der Heilige Geist redet, auch wenn er durch Janni redet, Janni ist nicht der Heilige Geist, das weiß ich. Aber wenn sie etwas empfängt und das weitergibt, dann darf ich doch den Heiligen Geist, dann darf ich doch Gott dahinter sehen. Da kann ich doch erkennen, dass Gott es ist, der da redet. Und dann sollte ich das auch ernst nehmen. Steht übrigens auch im Thessalonicher Brief, 1. Thessalonicher 5, 19 bis 21. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Verachtet prophetische Aussagen nicht, prüft aber alles und behaltet das Gute. Das ist der Auftrag an uns. Wir sollen es nicht unterdrücken, wir sollen nicht immer nur selber regieren, sondern wir sollen den Heiligen Geist Raum geben. Und wir haben uns vorgenommen, wir wollen das tun. Wir haben erkannt, das ist falsch, wir haben Buße getan darüber und haben gesagt, wir wollen das ändern. Das habt ihr gehört. Ina hat heute Morgen in der Einleitung gleich darauf hingewiesen, vor dem Lobpreis, dass wir uns dem gegenüber öffnen und der Heilige Geist, der wartet nicht lange, der sucht nur, wem kann er denn geben? Und er nimmt nicht immer dieselben. Glaub mir das, er will auch nicht immer dieselben nehmen. Er sucht jeden. Und jeder, der Jesus sein Leben gegeben hat und mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, der kann empfangen. Jeder. Wir müssen nur offen sein und den Mut haben, das auch zu sagen. Ja, und dann sollen wir prüfen. Wir müssen ja unterscheiden zwischen unbedeutend und wertvoll. Das ist auch richtig so. Das müssen wir auch. Wir sollen prüfen, ob es wertvoll ist und das Wertvolle behalten. So, wir haben, wie gesagt, wir haben als Leitung, haben wir gesagt, wir tun Buße darüber. Deswegen haben wir auch gebetet und gefragt, so Herr, zeig uns das. Wir haben Buße getan. Das konnten wir tun. Wir haben gesagt, wir geben jetzt Raum im Gottesdienst. Wir sagen das, nur was wir nicht tun können. Jeder muss sich für sich selber die Haltung gegenüber dem Heiligen Geist prüfen. Und wie stehe ich dazu? Wie stehe ich zu den Prophetien? Wie stehe ich zu Weissagung? Bin ich bereit zu empfangen? Mache ich mein Herz auf dafür? Das können wir nicht machen. Ja? Da können wir nur drum werben, dass es jeder tut. So, und ganz wichtig dabei, und das weiß ich auch, ganz wichtig dabei ist tatsächlich die Prüfung. Wie läuft die Prüfung ab? Wer prüft denn die Gaben, die kommen? Wer prüft denn, was Janni gesagt hat, ob das richtig ist oder nicht? Ist das jetzt Inas Aufgabe? Ist das meine Aufgabe? Oder ist das Jannis Aufgabe? Oder ist es vielleicht sogar deine Aufgabe? Möchte ich mal ein paar Sachen zu sagen. Zuallererst, wer empfängt es denn? Also ich nehme mal Janni. Darf ich das, Janni? Wo bist du denn? Ich nehme dich mal jetzt als Beispiel. Janni war ja nicht die Einzige. Wenn Janni etwas empfängt, wo empfängt sie das? In ihrem Geist. Und das kommt in ihren Sinn. Sondern ist sie die Erste, die das prüft. Sie ist die Erste, weil es weiß ja noch gar kein anderer. Also ist die Erste, die sagt so, stimmt das, was ich empfangen habe, mit dem überein, was in der Bibel steht? Das kann sie so weit prüfen, wie sie die Bibel kennt. Keine Frage. Und das mag nicht vollständig sein, das ist auch nicht schlimm. Die erste Prüfung, kann das passen? Oder passt das nicht? So, das ist das Erste. Und wenn ich feststelle, nee, das passt nicht, dann werde ich es nicht weitersagen. Dann kann es auch ein Gedanke sein, der von mir kommt, den ich irgendwo aufgeschnappt habe, der mir irgendwo gesagt worden ist oder wie auch immer. Und das merke ich dann. Aber meistens ist nicht nur das rein verstandesmäßige Prüfen, sondern es ist auch eine innere Emotion mit dabei. Ich habe noch nie was vom Heiligen Geist empfangen, total ohne Emotion. Ohne, wie soll ich das sagen, eine gewisse geistige Atmosphäre, eine gewisse, ja, wenn der Heilige Geist redet, ist das was anderes, als wenn da so irgendwas kommt. Das ist häufig mit dabei. Ist nicht unbedingt ein harter Prüfungspunkt, aber ich muss es trotzdem am Wort Gottes prüfen. So, das ist das Erste. Wenn ich unsicher bin, ist es richtig oder ist es falsch, dann darf ich um Hilfe bitten. Dann darf ich nach vorne kommen und das möchten wir auch. Auch wenn ich sage, ja, ich empfinde so, das ist richtig, das soll der Gemeinde weitergegeben werden, dann komme ich nach vorne und gebe es der Leitung oder dem Pastor weiter. Und die sind dann die zweite Prüfinstanz. Und wir haben ganz bewusst gesagt, wir wollen diese zweite Prüfinstanz. Wir wollen nicht, dass jeder gleich nach vorne kommt und es weitergibt. Und wir müssen dann hinterher einfangen, was nicht in Ordnung ist. Deswegen haben wir gesagt, kommt doch bitte nach vorne und gebt es weiter. Weil da wird die Prüfung genauso. Auch derjenige prüft, passt das zum Wort Gottes? Widerspricht es dem irgendwo? Oder nur Teile davon? Das kann ja auch sein. Das ist ja nicht alles unbedingt schlecht. Es kann auch sein, dass es nur Teile davon sind. So, also der prüft das auch nochmal. Und dazu kommt, er prüft, ob das jetzt auch in Gottesdienst passt. Das kann derjenige, der das empfängt, nicht unbedingt erkennen. Aber der Gottesdienstleiter, ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist uns ausrüstet und wir wahrnehmen, was will Gott heute Morgen sagen. In welche Richtung will er eigentlich? Und das nützt nichts, wenn er einmal in diese Richtung redet und einmal in diese Richtung redet und alles so durcheinander. Dann behältst du nichts. Es muss eine Richtung bleiben. Und dafür sind wir als Leitung und als Gottesdienstleitung, auch nicht als Pastor, verantwortlich, dass das in eine Richtung bleibt. Ja? Und deswegen werden wir vielleicht auch mal eine Geistesgabe, die richtig ist, die vom Wort Gottes her richtig ist, ablehnen und sagen, das passt jetzt nicht rein. Nicht, weil es falsch ist, sondern weil es jetzt im Moment nicht passt. Und dann kann sie aber an einem anderen Mal gesagt werden. Also auch das gehört mit zur Prüfung dazu. Paulus sagt im Korintherbrief, zwei oder drei Weissagungen reichen. Die hatten da viel, viel mehr und alle durcheinander. Und er sagt, zwei oder drei reichen, sonst vergisst du den Rest. Also man darf auch durchaus sagen, an einem anderen Mal. So, also, wenn der Gottesdienstleiter entscheidet, das wird weitergegeben, dann kommt es zu euch, kommt es zu dir. Und du bist die dritte Prüfinstanz. Wozu muss ich das nochmal prüfen, wenn das schon zwei Leute geprüft haben? Weißt du, was du prüfen musst? Erstens, du bist dafür verantwortlich, auch für dich selber, das selber nochmal zu prüfen, ob das mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Du kennst doch das Wort Gottes. Und du darfst und sollst prüfen. Wenn du es annimmst und sagst einfach so, ja, ich nehme das an, weil das ist ja von vorne gekommen und es war ein Fehler und es war falsch und du läufst in eine falsche Richtung, wen macht Gott denn dafür verantwortlich? Du hast dich entschieden, dem zu folgen. Aber du bist auch dafür verantwortlich, was du glaubst. Also darfst du und solltest du nochmal prüfen. Und das Zweite, was noch viel wichtiger ist, wie gehst du damit um? Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich vorher schon mal war. Unbedeutend. Ich lese an die Seite, das habe ich schon tausendmal gehört, das interessiert mich nicht. Oder ich nehme es ernst und denke darüber nach. Und Gott bietet uns nicht immer die Dinge an, die unseren Verstand in dem Moment ansprechen und die für uns so ein tolles Highlight sind. Sondern es sind manchmal die unbedeutenden Dinge. Ja, dass Gott, Jesus hier vorne steht und die Arme ausbreitet, ja, was ist da schon Besonderes dran? So habe ich ihn schon öfter gesehen auf Bildern und das habe ich auch schon x-mal gehört. Was soll ich damit anfangen? Versteht ihr? Aber wenn ich sage, so der Heilige Geist redet jetzt zu mir und Jesus will mir dieses ganz tief ins Herz schreiben, dann werde ich sagen, so, das ist nicht unbedeutend, selbst wenn das Bild selber nicht so toll ist, so herrlich ist, aber es ist nichts Unbedeutendes, weil es kommt von Jesus, meinem Herrn, meinem Erlöser, mein Gott, der mich liebt und er will mir seine Liebe zeigen. Und die Liebe empfange ich nur, wenn ich das ernst nehme. Und das ist meine Sache. Das gehört zur Prüfung dazu. Also wenn ich meine Haltung zu dieser Botschaft, die da kommt, meine Haltung ist entscheidend, ob das eine Wirkung hat, ob da Frucht draus entsteht in meinem Herzen oder nicht. Und wenn ich es an die Seite tue, dann wird keine Frucht entstehen. Dann werde ich die Liebe nicht empfangen. Und ich erinnere dich an das Zeugnis von Sarah, wie sie mit Jesus getanzt hat. Diese Begeisterung von Sarah war so sehr zu spüren, als sie gesagt hat, ich durfte mit Jesus tanzen. Das war mein herzlichster Wunsch. Und sie hat alles drumherum vergessen, weil sie mit Jesus getanzt hat. Solche Dinge will Jesus mit uns erleben, selbst hier schon auf der Erde, nicht erst im Himmel. Aber wenn wir solch ein Angebot als unbedeutend zur Seite legen, dann werden wir das nicht erleben. Wie gehen wir damit um? Und das ist eine Prüfung, die kann nur jeder für sich selber treffen. Wie gehe ich damit um? Höre ich das mit halbem Ohr und ja, interessiert mich nicht, kommt an die Seite. Oder denke ich darüber nach, stelle ich mir das vor und nehme ich das Herzensanliegen wahr, genau wie heute Morgen mit dem, dass Gott traurig ist. Das kann mir doch nicht egal sein, wenn mein Gott traurig ist über mich. Und natürlich muss ich prüfen, meint er mich? Wie habe ich gesungen? Ich glaube nicht, dass Gott das pauschal über uns ausgießt. Da muss jeder sich selber prüfen, meint er da mich auch und trifft er mich damit? Und wenn er mich trifft, dann muss das Folgen haben. Oder es wird keine Frucht haben. Wir sollten bedenken, was es für einen Wert hat. Ich erinnere mich, im Bücherschrank meiner Eltern stand ein Stück Holz, so hoch, so 2x2 Zentimeter, ein paar runde Kerben drin. Mancher Besucher hat sich bestimmt gefragt, wieso heben die so ein Stück Holz auf? War nicht besonders toll, kein tolles Kunstwerk oder sonst irgendwas. Weißt du, warum die das aufgehoben haben? Mein Vater hat es deswegen aufgehoben, weil einer seiner Söhne, dass er sein erstes Schnitzwerk gemacht hat und ihm zu Weihnachten geschenkt hat. Das war nicht vom Material her besonders, das war kein so besonderes Kunstwerk, aber es kam von seinem Sohn. Und deswegen hatte es Wert. Wenn Gott uns was sagt, was auf den ersten Blick nichts wert ist, dann sollten wir zumindest im zweiten Blick überlegen, von wem kommt das eigentlich? Steckt da vielleicht mehr dahinter? Wer aber weissagt, steht im Korintherbrief, wer aber weissagt, redet zu Menschen, baut auf, ermahnt und tröstet. Das ist ein weiteres Kriterium, wie wir prüfen können. Botschaften von Gott bauen auf, ermutigen uns, und das haben wir immer gerne, ne? Ermutigung ist immer gut. Das macht er gerne. Gott liebt uns so sehr, er will uns ermutigen und er tut das gerne. Aber manchmal ist auch Ermahnung nötig, das ist genauso zum Auferbauen. Ermahnung ist zum Auferbauen, warum? Stellt euch vor, wir nehmen das nicht ernst, was Gott heute Morgen gesagt hat. Was sind denn die Konsequenzen? Gott macht uns keinen Vorwurf, das hat Janni nochmal ausdrücklich gesagt. Und ich glaube das, weil Gott macht uns keinen Vorwurf. Aber er spricht Dinge an, die nicht in Ordnung sind, damit wir umkehren und sie richtig machen. Damit wir unser Herz anders aufstellen. Und letztendlich die beiden Bilder, die danach kamen, was haben die denn ausgedrückt? Zerbrochenheit, Risse. Ja, wir sind nicht heile, wir sind kaputt, wir haben unsere Macken, wir haben unsere Risse in unserem Leben. Wir sind manchmal vielleicht sogar zerbrochen. Und das ist uns manchmal sehr, 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 sehr bewusst. Und wir kriegen das nicht wieder heile. Aber wenn wir zu dem gehen, der uns liebt, der kriegt das heile. Der macht uns keinen Vorwurf, dass wir zerbrochen sind. Der macht uns keinen Vorwurf, dass da Risse in unserem Leben sind und in unserem Herzen sind. Der sagt, ich mache es wieder heile. Heinrich hat vorhin gesagt, er gießt da Farbe drüber, Goldfarbe, damit es wieder glänzt. Wisst ihr, woraus diese Goldfarbe besteht? Aus seinem Blut. Blut mögen wir nur nicht so gerne. Blut sieht irgendwie nicht so toll aus, aber Gold sieht toll aus. Aber sein Blut ist wie Gold, macht uns wieder heil. Es vergibt uns die Sünde und heilt diese Risse. Da sollten wir doch dankbar sein. Aber wenn wir diese Dankbarkeit verlieren, und das kann passieren so auf Dauer und immer wieder, jeden Sonntag Gottesdienst und müde und dann stehen wir da und Halleluja und meinen das eigentlich gar nicht so. Und wenn dann Gott sagt, ich bin traurig, wenn ihr so, dann muss uns das auch aufrütteln und sagen so, ja, du hast ja recht. Und dann muss ich Buße tun und das ändern. Und das nächste Mal mit voller Kraft mitsingen. Mit all dem, was ich habe. Weil ich mir bewusst mache. Weißt du, manchmal singe ich die Lieder nicht mit, weil ich sie so gut kenne und weil ich in der Gefahr stehe, sie so runterzuleiern. Wisst ihr, was ich dann mache? Konzentriere ich mich auf Gott und fange an, in Zungen zu singen. Da brauche ich nicht mehr drüber nachdenken, welcher Text da vorne steht. Dann fange ich einfach in Zungen an, mitzusingen. Und dann kann ich mich auf Gott konzentrieren und dann begegne ich ihm. Und darum geht es doch beim Lobpreis. Es geht nicht darum, die richtigen Worte zu singen oder die richtigen Töne zu treffen. Es ist schön, wenn die da vorne die richtigen Töne treffen, das meine ich nicht. Und wenn wir sie dabei unterstützen, ist auch schön, aber wenn das nicht passt, ist nicht schlimm. Viel wichtiger ist, wir erreichen das Herz Gottes, dass er sich freut darüber. Denn das ist der eigentliche Sinn von Lobpreis. Und wenn wir das nicht tun, dann entfernen wir uns von Gott. Dann entfernen wir uns von seiner Liebe. Und da möchte er uns korrigieren und sagen, ich habe Sehnsucht nach euch. Das war das, was er heute Morgen sagte. Ich habe Sehnsucht nach euch. Ich will euch heile machen. Ich will euch mit meiner Liebe berühren. Ich will euch mit meinem Blut übergießen, damit ihr heile werdet. Damit die Risse nicht kaputt bleiben, sondern heile werden. So, das ist der Grund, warum er sagt, ich bin traurig darüber, wenn ihr so da sitzt und so singt. Oder da steht und so singt. Also Ermahnung. Wenn Gott uns nicht ermahnen würde, wo würden wir bleiben? Und seine Ermahnung ist immer liebevoll. Er will immer uns zum Guten ermahnen. Er will uns nicht strafen und Böses tun, sondern er will uns zum Guten ermahnen. Und Trost. Wie oft brauchen wir Trost? Ich glaube, keiner von uns braucht keinen. So, und das sind die drei Dinge, die in Weissagungen, in den Geistesgaben, eine von diesen drei Dingen wird immer dabei sein. Wenn da Vorwurf ist, dann kannst du gleich von davon ausgehen, das ist nicht vom Heiligen Geist. Ihr Bösen, ich habe euch das schon so oft gesagt und immer noch sitzt ihr da und singt nicht richtig. Kannst du gleich von vornherein sagen, das ist nicht vom Heiligen Geist. Das macht er nicht so. Er zeigt uns viel lieber sein Herz und seine Trauer, um uns zu gewinnen. Aber nicht uns Vorwürfe zu machen, uns niederzumachen und schlecht zu machen. Das macht er nicht. So, und das ist ein Prüfungskriterium, da können wir immer gucken. Entweder Ermutigung oder Ermahnung oder Trost. Eins von den dreien ist es immer. So, manch einer sagt so, Geistesgaben, ja, da kann ja immer was Menschliches dabei sein. Ja, stimmt. Wir sind Menschen. Und wir empfangen etwas vom Heiligen Geist in unserem Herzen und da geht es in unseren Verstand. Und wir sind doch Menschen, das geht durch unsere Gefühle mit durch unseren Verstand hindurch. Und da wird manches verloren gehen und manches zugemischt werden von dem, was wir auf dem Herzen haben. Wir haben doch auch was beizutragen. Und das, manchmal mischen wir das damit rein. Manchmal merkt man das auch, dass es menschlich ist. Ist doch nicht schlimm. Deswegen prüfen wir ja auch. Und manchmal sortieren wir dann einfach aus und sagen, ja, das ist von Gott und das lassen wir einfach weg. Das ist nicht schlimm. Wollen wir auf das Gute, was Gott gibt, deswegen verzichten, weil da vielleicht auch mal was Menschliches bei sein kann? Das nennt sich so das Kind mit dem Bade ausschütten. Wir schütten das Gute auch mit aus. Weil wir das eine loswerden wollen, wird das andere auch mit ausgekippt. Wollen wir das? Ich möchte nicht auf das Reden Gottes verzichten. Ich habe mich in der evangelischen Kirche bekehrt und ich bin froh, dass ich mich bekehrt habe. Aber als ich die Pfingstler kennengelernt habe und die Geistesgaben kennengelernt habe, habe ich gesagt, ich will da nie wieder zurück. Ich liebe meine evangelischen Brüder und ich arbeite gerne mit denen zusammen, aber ich möchte nicht mehr auf das Reden des Heiligen Geistes verzichten. Es ist so wertvoll. Es baut so auf und ich brauche meine Ermahnung und ich brauche meinen Trost. Und wenn ich das kriege, ich bin froh und ich möchte ihm Raum geben. Ich möchte, dass der Heilige Geist diesen Raum hat und wirken kann. Deswegen wäre für mich überhaupt gar keine Frage, ob ich mal irgendwann in einer evangelischen Kirche vorstellen dürfte und auf alle Geistesgaben verzichten. Würde ich nicht machen wollen. Obwohl ich da vielleicht viel mehr Geld verdienen könnte. So, ich möchte uns ermutigen, darum geht es mir heute mal, ich möchte uns ermutigen, nicht vorschnell etwas als unbedeutend zu erachten und zur Seite zu tun. Ich glaube, wir verpassen so viel. Wir verpassen so viel, weil wir manches nicht wertachten, was Gott uns darbietet. Und nicht nur das Baby zu Weihnachten. Manchmal auch das Wort Gottes. Da steckt so viel drin. Ich könnte jetzt noch länger, aber das ist, ich lasse das. Ich glaube, die Botschaft ist angekommen. Aber zum Schluss noch eine Weihnachtsgeschichte. Das gehört ja zu Advent dazu, ne? So kurz vor Weihnachten. Eine Weihnachtsgeschichte, aber die bringt das zum Ausdruck, was ich heute Morgen sagen wollte. Vielleicht kennt der ein oder andere die auch, aber das macht ja nichts. Ein Kunsthändler hatte eine Fülle von wertvollen Schätzen angesammelt. In seiner Wohnung hingen Bilder von Picasso, Monet, Matisse, Van Gogh und sogar ein Vermeer soll dabei gewesen sein. Bei seinen Expeditionen durch ganz Europa begleitete ihn sein Sohn und der Vater ist stolz, dass der Junge sich zu einem perfekten Kunstkenner entwickelt. Doch dann kommt der Krieg und der Sohn wird eingezogen. Und nach Monaten erreicht den Vater die Nachricht, dass sein Sohn gefallen ist. Bei dem Versuch, einem verwundeten Kameraden zu helfen. Der Vater droht in einem Meer von Trauer und Verzweiflung zu versinken. Es kommt das Weihnachtsfest, das traurigste für diesen alten Mann. Am Heiligabend schellt es an der Tür. Ein junger Soldat mit einem Paket unter dem Arm bittet um Einlass. Ich bin derjenige, stellt er sich vor, dem ihr Sohn das Leben gerettet hat. Ihm kann ich nicht mehr danken, aber seinem Vater. Von seinem Vater hat er mir immer so begeistert erzählt. Ich bin selbst Maler, wenn auch ein ziemlich unbedeutender, aber ich habe ihm ein kleines Geschenk mitgebracht. Und er packt ein Bild aus, das Porträt seines Sohnes. Überrascht und beglückt verspricht der Vater, diesem Bild einen Ehrenplatz in seiner Sammlung einzuräumen. Den Nachbarn sagt er, dies sei das schönste und wertvollste Bild, das er je erhalten hat. Im kommenden Frühjahr stirbt der alte Mann. In seinem Testament hat er verfügt, dass sein Bildernachlass an einem Heiligabend versteigert werden soll. Also an jenem Tag, als er sein kostbarstes Geschenk erhalten hat. Die Auktion findet also am 24. Dezember statt. Kunsthändler aus der ganzen Welt sind angereist, um eins der wertvollen Gemälde zu ergattern. Allgemeines Befremden, als der Auktionator als erstes ein Bild aufruft, das gar nicht auf der Liste steht. Proteste im Saal. Das ist doch ein wertvolles Porträt. Aber der Auktionator besteht darauf, dieses Bild wird als erstes versteigert. Ungeduldiges Gemurmel. Weil keiner bietet. Da hebt ein älterer Mann die Hand. Ich war mit dem Kunsthändler befreundet und bin deshalb nur aus Neugier hier. Ich biete $10. Mehr habe ich nicht bei mir. Ich kannte seinen Sohn und darum hätte ich gern dieses Porträt. Wieder wartet der Auktionator ungewöhnlich lange. Und dann heißt es, $10 zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Der Hammer schlägt hart auf. Geht es jetzt endlich zur Versteigerung der eigentlichen Objekte? Ruft dann einer aus dem Saal. Die Auktion ist beendet, sagt der Auktionator. Ein unbeschreiblicher Tumult bricht aus. Der Auktionator erklärt zum Entsetzen aller, der Vater hat testamentarisch ausdrücklich verfügt, wer den Sohn nimmt, der kriegt alles. Wer den Sohn nimmt, der kriegt alles. Das Unbedeutende. Wir sollen das Unbedeutende, was Gott uns gibt, niemals unterschätzen, sondern den Wert erkennen und es annehmen. Und dazu ermutige ich uns. Und deswegen möchte ich gerne, dass der Heilige Geist reden darf und wir uns Gedanken darüber machen. Schreib das mit, was der Heilige Geist sagt. Denk darüber nach, bete darüber. Was hast du damit gemeint? Was hast du mir damit gesagt? Ich will nicht nur das kleine bisschen, sondern ich will alles. Ich will den ganzen Schatz. Amen.